SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 11. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinczy Gütschieter. Nettetal, die Heimat von Dinczy Gütschieter an der niederländischen Grenze, das Wunderland der Gastarbeiter, nennt es der Autor. In Nettetal war die größte Teppichfabrik Europas und das war der Grund, warum seine Eltern dorthin zogen. Schuhfabriken gab es auch und den Automobilzulieferer Pierburg im Stadtteil Lobberich, zu dem noch ganz andere Attraktionen gehörten, für die der kleine Dinscher mit einer Ohrfeige bezahlte. Es lesen Sema Peuras und Hassan Taschkan.
Pierburg wurde 1984 von Rheinmetall aufgekauft. Ab da nahm die Zahl der Arbeiter rapide ab. 2013 wurde zuerst die Gießerei, danach der ganze Betrieb nach Neuss verlegt. Wenn man heute an dem Gebäude vorbeigeht, hört man immer noch das Piepsen, das Knacken der Maschinen, die Hektik der Arbeiter und Arbeiterinnen, das Ticken der Stempeluhr und den Wind, der durch die leeren Montagehallen zieht. In Reiseführern bewirbt sich Nettetal mit schimmernden Seen, grünen Wäldern, mit guter alter deutscher Küche, Fleisch vom heißen Stein, in der Speiseglocke. Ein Anziehungspunkt für Touristen, die im eigenen Land die vollkommene Idylle suchen. Und es gibt die Südseebar, über die in keinem Reiseführer berichtet wird. Fast in allen Grenzgebieten Europas ist die Landschaft mit einem Schweigen bedeckt. Man spürt die verschwiegenen Taten, die pochenden Adern, Rituale, die nach besonderen Regeln ausgeführt werden, in Clubs, Bars, Kneipen, Raststätten, in Duschkabinen der Tankstellen. Auch Nettetal will dieses Tabu nicht brechen. Die drittletzte Ausfahrt auf der Autobahn A61 vor der holländischen Grenze führt zum Stadtteil Lobberich in Nettetal. Rechts geht es in die Innenstadt und links steht hinter 3-4 Tannenbäumen ein weißes Haus, fast unsichtbar, trostlos, wie eine Flasche ohne Barcode auf dem Recyclingautomaten. 3 Häuser weiter befindet sich der Gemüsehof Heymann. Hier holen die Menschen meistens nach ihrer Fahrradtour ihre Erdbeeren, Pflaumen oder Spargel, alles frisch vom Feld. Die Erwachsenen fahren die Strecke, ohne den Blick nach rechts oder nach links zu werfen. Besonders die Männer wissen, dass die Neugier auf dieser Strecke zu einer kleinen Krise in der Ehe führen kann. Im Garten des Weißen Hauses liegen nämlich Aphroditen mit nacktem Oberkörper in der Sonne und erholen sich von der Nachtschicht. Jeden Abend um 20 Uhr verwandelt sich hier alles. Der Stab der guten Fee zaubert aus einem trostlosen Quadrat eine Lustoase. Das Neonschild beginnt zu leuchten. Südseebar. Hier bläst nicht nur der Wind. Herzlich willkommen. Autos aus anderen Städten, LKWs aus anderen Ländern werden auf dem Feld hinter dem Weißen Haus geparkt. Während sich die Provinz in die Nachtruhe zurückzieht, beginnt hier eine Orgie. Geschäftsmänner, Familienväter, wortkarge LKW-Fahrer finden eine andere Garderobe, legen ihre irdischen Rollen ab und tauchen in eine befristete Glitzerwelt. Morgens, wenn die Provinz wieder zu einem neuen Tag aufwacht, ist der Zauber längst erloschen. Vor der Tür der Südseebar sieht man die Putzfrau, die Griechin Sophia, in ihrem Kittel den Boden kehren. Der Betreiber bestückt den Kondomautomaten im Seitenflügel. Der Getränkelieferant schleppt die Kisten durch die Hintertür in das Weiße Haus. Dieser eigene Kosmos in Nettetal legt sich wieder zur Ruhe. Die Nettetaler sprechen darüber nicht. Der obszöne Fleck der Stadt wird von Einheimischen mit Schweigen bedeckt. Dank der Südseebar habe ich von dir mal ordentlich eine geklatscht bekommen. Diese Geschichte habe ich später immer lachend meinen Kindern erzählt. Ich war noch in der 2. Klasse, als du mir den Auftrag gabst, 2 leere Erdbeerkisten zu Heymann zu bringen. Beide hinten auf dem Träger gepackt, fuhr ich los. Kurz vor dem Bauernhof hörte ich zwischen den Tannen lachende Stimmen. Meine Neugier war wieder mal groß. Also lenkte ich das Rad zur Seite und streckte den Kopf zwischen die Tannenzweige. Ich sah jede Menge nackter Frauen, die sich eincremten, in der Sonne lagen und sich gegenseitig schmutzige Witze erzählten. Ich erinnerte mich an die Zeit mit euch im Heilbad in der Ägäis. Im Sommerurlaub in der Türkei hatte Papa dich, die beiden Großmütter, Aynur und die Tanten zu einem Heilbad gefahren. Ich sollte bei euch bleiben, um die Einkäufe und andere Botengänge zu erledigen. 5 Tage lang. Ihr wart 5 Tage lang fast nur nackt, seid von einer Wanne in die nächste gesprungen. Das Wasser dort sollte heilende Kräfte haben, hatte man euch erzählt. Also dachte ich mir, solch heilendes Wasser gäbe es wohl auch in Nettetal, sonst gäbe es ja keinen Grund, dass diese Frauen nackt dalagen und im Pool schwammen. Ich gab die Kisten schnell bei Heymann ab und fuhr wie der Überbringer einer weltbewegenden Nachricht nach Hause. Du standst an der Theke und trocknetest die Gläser ab.
Mutter, weißt du, vor Heymann gibt es auch ein Heilbad. Da kannst du auch baden, wenn du Schmerzen hast.
Woher weißt du das?
Ich hörte Stimmen und hab reingeschaut. Die Frauen waschen sich, trinken, tragen Salben auf, wie ihr, in der Türkei. Und alle sehen aus wie neugeboren.
Bei denen sitzt aber noch alles ordentlich, nichts hängt von der Seite.
Und klatsch. Steck deine Nase nicht überall rein. Jetzt ab nach oben.
Ich verstand nicht, warum du mir eine Ohrfeige gabst, fragte auch nie danach. Woran ich mich erinnere, ist, dass ich dir lange Zeit nicht ins Gesicht schauen konnte. Erst nach Jahren verstand ich, worum es damals ging. Als kleine Rache habe ich über euch Blubbergirls ein Gedicht geschrieben. Blubbergirls. Ich, Bruder, Mama, die 6 Tanten und die 2 Omis sitzen in der halbwegs rollenden Karosserie. Papa fährt uns alle durch die vereinsamten Dörfer zu einem Thermalbad. Am Rücken des Bergs, das heilende Wasser, soll dem zusammengeschraubten Körper meiner Mutter gut tun. Eines der Kinder wird hier bleiben. Es kann die Handtücher bereithalten und den Einkauf erledigen. Die Kleopatra will es so. Der Bruder wehrt sich, ich bleibe. Die Zeit verbringe ich mit den Blubbermädels. Die Warzen zwischen den Schenkeln, die Pobacken unter den Fersen. Nach 5 Tagen kommen Papa und Bruder mit der halbwegs rollenden Karosserie und fahren Mama, die 6 Tanten, die 2 Omis und den kastrierten Dincer wieder nach Hause. Die bezaubernde Cevriye, Dincer. Freitags fuhr ich mit Papa nach Viersen. Dort gab es einen Kiosk, der von einem Türken betrieben wurde. Hinter dem Zeitungsregal hing ein schwarzer Vorhang. Und hinter diesem Vorhang lagen auf mehreren Tischen Videokassetten, eine große Auswahl des türkischen Kinos. 3 Filme durfte ich auswählen, 2 für die Kneipe, 1 für dich. Als allererstes fragte ich den Mann immer, ob er einen neuen Film mit Türkan Şoray bekommen hätte. Türkan Şoray, die von ihren Fans Sultan genannt wurde, war auch deine Lieblingsschauspielerin. Ihr tiefer, verletzlicher Blick, ihre langen, pechschwarzen Haare, ihre pfeillangen Wimpern und die fleischigen Lippen hatten sie seit Ende der 50er zur Primadonna des türkischen Kinos gemacht. Wie oft hast du dir die Schönheit im Café angeschaut, ihr folkloristisches Kostüm bewundert. In einem anderen Film steht sie in einem glitzernden Kleid mit tiefem Ausschnitt da, schaut in die Augen ihrer heimlichen Liebe und spricht mit gesenkten Wimpern. Was Liebe bedeutet, habe ich mit diesem Lied gelernt. Wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles und singt: Wie konnte ich dich nur nicht lieben, mein Dunkeltier. Der naive Glaube an die unendliche, bedingungslose Liebe, an die schönen Zeiten, an ein sorgenfreies Leben war besonders in deiner Generation sehr ausgeprägt. Dieser Glaube war vielleicht auch die einzige Säule, woran sich die Menschen aus dem Armutsarbeitermilieu festhalten konnten. Obwohl diese Wünsche jeden Tag wie die 1000 Scherben eines heruntergefallenen Glases auf dem Boden herumlagen, wurde diesen Wünschen nie der Rücken gekehrt. Diesen Glauben sah ich auch in deinen glänzenden Augen, wenn Türkan Şoray die Lieder deiner aufgeschobenen Wünsche sang, wenn sie trotz allem gegen das Unmögliche ihren Kopf hob, offen und stolz ihre Wunden in die Gesichter der Männer schrie, die beim Warten auf das ewige Glück nicht das gleiche Durchhaltevermögen besaßen. Jedes Mal blühte ein Schmunzeln in deinem Gesicht auf, wenn Sultan in dem Film die bezaubernde Cevriye vor einer Bedrohung ihren Rock hob, das Butterfly-Messer aus dem Strapsen zog und die Klinge gegen einen kahlköpfigen Macho schwenkte. Am Ende der Szene beruhigte sie sich wieder und sang mit ihrer sanften Stimme: In der Wache hängt der Spiegel, auf deinem Arm das Brandmal. Deine Augen verraten dich, Cevriye, die Qual, du bist der dunklen Liebe verfallen. Ich bin der Sand, der Meere, der Meere. Ich bin die Schuppe der Fische, der Fische. Öffne deine Knöpfe, Djevriya, hier bin ich. Ich bin auch nur ein Wesen Gottes. Auch du fühlst dich während dieser Szene unbesiegbar. Dein Rücken war gerade durchgedrückt, dein Blick wurde klarer, deine Augenbrauen nahmen die Form eines kräftigen Möwenflügels an. Es waren auch Glücksmomente für mich, dich so zu erleben. Diese Augenblicke erzeugten mehr Begeisterung in mir als die Momente an der Autorennbahn unter meinem Bett. Jahre später stand ich an einem kalten Morgen am Bahnhof Krefeld. In der Tasche meinen Wegbegleiter, dem Walkman. Aus dem Rucksack nahm ich eine unbeschriftete Kassette, um mal hineinzuhören. Nachdem ich auf die Play-Taste gedrückt hatte, hörte ich nach einem langen Zischen diese sehr bekannte Stimme. In der Wache hängt der Spiegel. Der Spiegel. Auf deinem Arm das Brandmal, das Brandmal. Auf der Fahrt zur Lehrstätte schaute ich aus dem kalten Waggon in die schneebedeckte Landschaft. Zwischen Wäldern, Brachen, Gärten vernebelte sich mein Blick. Ich musste an dich denken, an diesen unanfechtbaren, naiven Glauben deiner Generation, an den Glauben, für die Liebe das eigene Leben zu entbehren. In diesem Nebel stellte ich mir immer wieder die Frage, wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles. Ist es wirklich so, Mutter? Hinter der beschlagenen Scheibe warteten die Wälder, Brachen, Gärten auf den nächsten Frühling. Verzeih mir, Mutter. Dinçer. Das Jahr 1994. Den Sommer verbrachten wir wieder in der Türkei, im Dorfhaus der Großeltern. Bei einer Gedenkfeier zu Ehren der Verstorbenen lud ihr die gesamte Dorfbevölkerung zu einem Festmahl ein. An 4-5 Stellen im Hof lagen Haufen aus Stroh und Holz. Die wurden angezündet und zuerst Eisengestelle, dann riesige Kessel draufgestellt. Frühmorgens, noch bevor wir Kinder normalerweise aufstehen, wurde das Kalb im Stall geschlachtet und zerlegt. Ich stand auf, kam zu euch in den Hof. Über 10 Frauen hatten sich versammelt. Jede hatte ihre Aufgabe. Die eine holte das Blechgeschirr vom Dachgeschoss. Eine andere wusch das Gemüse für den Salat. Das Fleisch wurde im Brothaus auf einem Laken verteilt. Ich ging zur Toilette. Eine Kabine aus Holz im Garten. Und beim Pinkeln hörte ich das Muhen der Kuh. Mich überfiel ein Ekel. In meinem Körper breiteten sich Stiche aus. Und dieses unruhige Gefühl zwang mich in den Stall. Da stand ich, vor der Kuh. Sie schaute mich mit klingenscharfem Blick an. Meine Beine bewegten sich wie von alleine zum Tier hin. Als wir uns dann Auge in Auge ganz nahe gegenüberstanden, sah ich die Rinnsale unter ihren Augen. Die Kuh weinte. Wieder muhte sie. Sie muhte mich an. Ihre Blicke. Diese Klingen jagten mir Angst und Zorn ein. Ich stand wie angewurzelt vor ihr. Jetzt wird sie mir ihre spitzen Hörner in den Bauch stechen und sich rächen, dachte ich. Der Gedanke überflutete meinen ganzen Körper mit einem Schweißausbruch und ich konnte mich nicht vom Fleck rühren. Etwas hielt mich da fest. Es suchte nach nicht zu findender Gerechtigkeit. Mit einer göttlichen Erhabenheit wandte die Kuh ihren Blick von mir ab, ging auf die Knie, legte sich seitwärts auf den Boden und gab seltsame Geräusche von sich, eine Mischung aus Jaulen und Brüllen. Das Licht aus dem Fenster fiel ihr auf das Gesicht. Jetzt konnte ich die schimmernden Tränen noch einmal ganz genau sehen. Dieses Bild löste ein Beben in mir aus. Mein Körper zitterte. Ich spürte meine Beine nicht mehr, hielt mich an der Futterwanne fest. Mit kleinen Schritten suchte ich einen Platz, wo ich mich hinsetzen konnte. Etwas anderes als Heu gab es im Stall nicht. Also ließ ich mich auf einen Ballen fallen. Jetzt weinten wir beide. Mein Schluchzen mischte sich in das Gejaule der Kuh. Irgendwann hörte ich deine Stimme. Du suchtest nach mir. Ich traute mich nicht, mich dir zu zeigen. In die Welt, die noch vor 10 Minuten der Normalität angehört hatte, zurückzukehren. Deine Stimme wurde lauter. Mein Körper fühlte sich doppelt so schwer an wie vorher. Ein Aufstehen war unmöglich. Dann riefst du nach meinem Bruder. Er sollte mich sofort finden. Ich sollte mehr Besteck von der Nachbarschaft einsammeln. Ich riss mich zusammen und kam wieder auf die Beine. Mein T-Shirt war von Schweiß durchnässt. Ich öffnete die Tür und betrat eine Welt, von der ich nun ganz weit weg war. Eine Welt, die sich in wenigen Minuten in einen unterirdischen Kosmos verwandelt hatte. Eine Welt, die kein Erbarmen kannte. Die Nacht zuvor hatte sich die gesamte Sippe auf dem Hof versammelt. Maiskolben waren im Feuer gegrillt worden. In der Dunkelheit hatte man glimmende Streifen auf den Feldern gesehen. Das dumme Volk, hatte Vater gesagt. Statt nach der Ernte die Erde ordentlich zu grubbern, brennen sie einfach die Stoppeln ab. Tausende Tiere kommen dabei ums Leben, besonders die Schildkröten, die sich vor Gefahr in ihre Panzer zurückziehen und vom Feuer überfallen werden. Es gibt Augenzeugen, die erzählen, dass die Panzer dann in die Luft gehen und platzen. Ich hatte mir das irgendwie nicht vorstellen können. Mir kam diese Darstellung ein wenig unrealistisch vor. Aber jetzt, auf dieser Strecke zwischen Stall und Hof, glaubte ich endlich an diese Folgen des Feuers. Ich wollte in die Luft gehen und zu einem Nichts zerplatzen. Ich hatte die Gefahr erkannt und statt zu flüchten, zog ich mich in meinen Panzer zurück. »Wo bist du die ganze Zeit?« hörte ich dich fragen. Erschreckt sah ich in deine Augen. Du standst vor mir mit geröteten Wangen. »Wir brauchen noch mehr Besteck. Nimm dir vom Brothaus einen Getreidesack und klopfe bei den Nachbarn an. Die sollen alles, was sie haben, mitgeben. Alles. Sag denen, nach dem Mahl wird alles sofort gespült und wieder zurückgegeben.« Mein Körper reagierte wieder wie vorher. Ich konnte mich nicht beherrschen. Tränen rannen über meine Wangen. »Was ist los? Hast du dich verletzt? Bist du hingefallen? Hat dich eine Biene gestochen?« Mit jeder Frage wurde es für mich schwieriger, die Zügel festzuhalten. Ich ließ sie los. Aus dem Weinen wurde fast ein Heulen. »Ich hab das Kalb geschlachtet. Geh und schau dir mal seine Mutter an. Sie weint. Weint um ihr Kind. Hört ihr das nicht? Ihr möchtet was Gutes für die Verstorbenen tun und trennt das Kind von seiner Mutter? Und sie weiß, dass ihr Kind geschlachtet wurde. Und deswegen weinst du?« Ich nickte mit dem Kopf. Ich hatte erwartet, dass du mich in die Arme nehmen, mich trösten würdest. Das hätte die Welt wieder geheilt. Aber ganz im Gegenteil. Wie die herrschsüchtige Olympia nahmst du die Schlange aus dem Korb und wickeltest sie um meinen Unterleib. »Tincher, komm zu dir. Das ist peinlich. Benimm dich wie ein richtiger Mann. Die Menschen hier werden dich auslachen, wenn sie erfahren, dass du um ein geschlachtetes Kalb weinst. Geh und wasch dir das Gesicht. Hör auf, wie ein Weib zu flemmen. Blamiere mich nicht vor dem Volk. Hab hier genug zu tun. Wasch dein Gesicht. Nimm dir einen Sack und sammle das Besteck zusammen. Hast du mich verstanden? Ende der Rede.« »So hättest du mit mir in Deutschland nie geredet, oder? Du hättest höchstens den Kopf geschüttelt, dich umgedreht und wärst weggegangen. Aber diese Worte, die in mir einen Riss verursacht haben, hättest du niemals von dir gegeben. Deine Worte waren der Beweis, dass der Mensch der Erde ähnelt, auf der er geboren ist. Da, wo wir gerade waren, hatte diese Art der Sensibilität keinen guten Ruf. Der Mann war ein Mann. So war die Regel der Steppe. Um ein Kalb zu weinen, gehörte sich nicht. Es war mehr als peinlich. Die schonungslose Natur, die Selbstgefälligkeit dieser Steppe hatte auf dein Wesen abgefärbt. Vielleicht warst du immer schon so gewesen und ich hatte es aus Liebe ignoriert. So hatte ich vielleicht mich, meine Liebe zu dir, dich, das Bild meiner Mutter schützen wollen. Aber dieses Mal konnte ich den Riss nicht verhindern. Der Riss lag breit und hilflos wie die Kuh zwischen uns. Verzeih mir, Mutter. Ich bin nicht der Mann, den du für eine Front großgezogen hast. Verzeih mir. Ich, dein Sohn, deiner Enttäuschung, Dincher. Du hattest deine Prinzipien. Ich, meine Fragen. Meine Neugier, meine Neigungen. Vielleicht deshalb werde ich für dich immer auch eine Enttäuschung sein. Je mehr du verhüllt hast, desto nackter wollte ich mich zeigen. Je mehr du besitzen wolltest, desto verschwenderischer war ich mit allem. Je mehr du Wurzeln schlagen, dir ein Stück Sicherheit pachten wolltest, desto näher am Rand, am Abgrund ging ich meinen Weg. Je stärker du einen selbstsicheren Mann in mir sehen wolltest, desto mehr habe ich alles Maskuline abgelegt. So blieb ich in deinen Augen ein wenig halb, ein wenig machtlos. Ein kleiner Versager. Aber nur so konnte ich meine eigene Geschichte mir in die Fasern stechen. Denn ich wollte nicht nach deinem Muster mein Leben verschwenden. War bereit, dass mich das Leben mit all seinen Werkzeugen neu schnitzt, mir neue Wunden öffnet, mich bluten lässt, mir den sicheren Hafen überschwemmt. Siehst du, wie ein Verrückter schreibe ich Gedichte, wie ein Wahnsinniger gehe ich auf die Bühnen, lese meine Texte vor. Ich erlaube es dem Leben, mich in unterschiedliche Formen hineinzusetzen, egal wie peinlich, wie albern es aussieht. Ich suche immer noch meine eigene Sprache. Das Gefundene stelle ich wie Sperrmüll auf den Bordstein, gehe nochmal raus, auf die Straßen, durch die Nacht, suche was Neues. Heute bin ich Vater von 2 Kindern, habe einen Verlag gegründet, putze Klinken, versuche wie Walt Whitman Gedichte zu verkaufen, bleibe immer im Minusgeschäft. Aber es war meine Wahl. Ich habe mich dafür entschieden und weigere mich, mich bei anderen dafür zu entschuldigen. Ich will diesen Wahnsinn vertreten. Wenn ich es nicht täte, würde ich alles verraten, was ich auf diesem Lebensweg in meinem Beutel gesammelt habe.
Du warst mein verlorener Mann, Fatma. Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat. Entschieden, kräftig, geschäftstüchtig. Das war mein einziger Wunsch. War es zu viel verlangt? Weißt du, wie glücklich ich war, als ich dich in der Firma im Blaumann sah? Du hattest eine Feile in der Hand, wie ein richtiger Mann. Warst einer von uns, ein Arbeiter. Die schönsten Momente in dieser Zeit waren für mich die Morgenstunden. Aufstehen und für dich das Brot schmieren. Wie gern hätte ich es auch für deinen Vater gemacht. Er lag immer noch im Bett, in tiefem Schlaf, wenn ich das Haus verließ. Ich stand allein im Leben, allein mit all diesen Rechnungen, Mahnungen, mit alltäglichen Sorgen, mit schlaflosen Nächten. Selbst eine Glühbirne in den Leuchter, eine Schraube in die Wand zu drehen, selbst davor hat er sich gedrückt. Als Frau habe ich mir nichts anderes als ein wenig Schutz, Geborgenheit gewünscht. Du warst meine zweite Chance im Leben. Du solltest die Entschädigung für das Unvermögen deines Vaters sein. Selbst dieser bescheidene Wunsch hat kein Gehör gefunden. Kannst du dir vorstellen, Dinja, wie beängstigend es für mich war, jeden Tag in dir die Gestalt deines Vaters zu sehen? Du hast zwar gearbeitet, aber deine zurückgezogene Art, dein isoliertes Leben mit deinen Büchern. Alle deine Kameraden waren in einem Sportverein oder in der Kneipe, aber du hast die ganzen Abende am Tisch gesessen, hast aus Zeitungen Starbilder ausgeschnitten, hast in dein Heft geschrieben. Mir war das alles fremd. Und dich zu sehen, wie du um ein Kalb trauerst, war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. In dem Moment wusste ich, auch als Mutter hatte ich versagt. Ich hatte dich nicht zu einem richtigen Mann erziehen können.